glaube, diese Zeit, wo man so ein bisschen wie irgendwie mit 16 beim ersten Date irgendwie zusammenkommt und alle sind so ein bisschen unsicher, das ist rum.
Wir arbeiten mit einem System, das 40, 50 Jahre alt ist. Wir tun alle so, ob alles halt wunderbar und easy ist.
Ich denke, die Transformation wird auf einmal schneller sein, als viele es erwarten.
Also ich erlebe tatsächlich die etablierten Asset Manager so ein bisschen hinter der Kurve.
Das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Es gibt noch ganz, ganz viele Hürden und Hindernisse und die muss man bewältigen.
Also auf Sicht von wenigen Jahren werden tokenisierte Wertpapiere the new normal werden.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Malte, grüß dich.
Hallo Christoph, wir sind ja heute hier in Frankfurt und da kann man ja nicht einfach Moin sagen, da muss man ja das komische Gude sagen, oder?
Gude. Gude. Gude, Malte.
Gude.
Wir sind ja hier auf der Crypto Assets Konferenz in der Frankfurt School of Finance und um uns herum sind ganz viele Menschen, die sehr genau wissen, was sie tun in diesem ganzen Bereich rund um Blockchain, um Tokenisierung, um Krypto. Und wir zwei, habe ich das Gefühl, versuchen hier herauszufinden, was davon irgendwie schon Realität ist, was noch ziemlich gut klingende Zukunft. Lass uns das doch mal gemeinsam in diesem Podcast ein bisschen sortieren, oder?
Ja klar, aber das ehrt dich erstmal, Christoph, weil ich glaube, dein Kenntnisstand ist schon deutlich höher als meiner. Also ich habe hier eine Flughöhe, die ist kurz über Teppich. Du bist ja schon mit dem Wallet unterwegs und das ist wahrscheinlich die kleinste Gemeinsamkeit, die wir vielleicht haben. Nein, aber ich gebe dir recht, es ist ein unglaublich komplexes Thema, weil wir über ein Ökosystem sprechen hier mit den ganzen Experten, was als Service, als Schnittstelle, als Software as a Service, also jede Teilmenge, die dieser ganze Bereich um Krypto und Blockchain und Tokenisierung bietet, ist schon so hochgradig komplex, also zumindest für mich. Aber das eint uns ja, wir haben ja die Neugierde in uns, das irgendwie zu erschließen und dann sollen die Leute halt, die sich da im Expertentum tummeln, halt das mal für uns runterbrechen.
Ich muss zugeben, ich bin auch zum allerersten Mal hier in diesem Gebäude, in der Frankfurt School of Finance hier in Frankfurt. Das ist ein wunderschönes Gebäude, irgendwie 2.500 bis 3.000 Studenten sind hier. Warst du hier schon mal?
Ja, ich war hier schon mal. Ich finde das auch großartig und es ist so eine fortschrittliche Atmosphäre und gleichzeitig auch so eine fröhliche und moderne Neugierde, die man hier bekommt. Und es fehlt so, ist gar kein Muff, es ist sehr modern und das finde ich klasse.
Hier sind auch viele Aussteller, wovon ich sagen muss, dass ich gefühlt 70% noch nie gehört habe, gar nicht weiß, was die machen. Da merkt man also auch, dass man in einem ganz anderen Space unterwegs ist, als man das sonst tut. Also nicht nur die Buzzwords sind hier anders, sondern auch wirklich die Gesichter. Also ein, zwei Vertraute kennt man, aber sonst wenig Bekannte hier, oder?
Geht mir genauso. Aber gleichzeitig, wenn man den Organisatoren hier Glauben schenken darf, mit 500 Gästen ist das hier prall gefüllt. Viele aus Banking und Finance, da kennen wir ja schon ein paar, die hier rumlaufen. Das zeigt natürlich, ja, wie wichtig das Thema eben auch ist und dass sich jeder hier so ein bisschen mal auffrischen muss.
Und was die Idee hinter der Messe ist, darüber habe ich mit dem Co-Pierre Georg gesprochen und da hören wir doch mal rein. Moin Co-Pierre, du bist hier Professor an der Frankfurt School of Finance und einer der Mitorganisatoren der Messe. Wir sind ja hier auf der CAC 26. Erklär mal kurz, wofür braucht es überhaupt so eine Konferenz im Jahr 2026? Was ist so dein Pitch in einem Satz?
Es braucht einen Ort, wo Industrie und Forschung, also Akademia und Policymaker zusammenkommen können, um sich auszutauschen darüber, was ist gerade relevant für die verschiedenen Seiten. Die Forscher müssen verstehen, was die wichtigen Fragen in der Industrie sind. Die Industrie sollte ein Gefühl dafür haben, was die Forschung einem sagen kann, an verlässlichen Antworten. Und die Policymaker wollen wissen, ob es Dinge gibt, die für sie relevant sind, um jetzt neue Infrastruktur zu entwickeln, neue Regeln zu entwickeln. Und dafür braucht es einfach irgendwo einen Ort, wo die alle mal zusammenkommen. Und das ist jetzt im 12. Jahr hier die Crypto Assets Konferenz, die wir an der Frankfurt School austragen. Dieses Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit der Deutschen Börse Group zusammen, um den Finanzplatz Frankfurt in Europa zu stärken, voranzubringen.
Hier ist auch echt viel los. Wie viele Leute sind hier so ungefähr?
Also sind so um die 500 dieses Jahr, ungefähr so groß wie letztes Jahr. Wir haben auch mittlerweile die Kapazitätsgrenze erreicht. Also die größten Probleme, die wir im Moment haben, ist der Brandschutz, weil wir so viele Leute gar nicht mehr unterbekommen, wie wir eigentlich reinbringen wollen. Das hat sich tatsächlich über die Jahre etabliert als der Ort, wo wirklich alle zusammenkommen. Die gesamte Value Chain von Digital Assets trifft sich hier und diskutiert. Deals werden gemacht. Das ist tatsächlich einfach als so der Fokuspunkt, wo dann hier alle herkommen. Und wir als Frankfurt School freuen uns da total drüber, eben genau diese Rolle auch zu spielen, Industrie und Wissenschaft und Policy zusammenzubringen.
Ihr sitzt ja zwischen Wissenschaft und Industrie. Was würdest du sagen, wer treibt das Thema gerade stärker? Ist das die Theorie oder ist das die Praxis?
Die Theorie hängt immer, oder die Wissenschaft hängt immer ein klein bisschen hinterher. Das ist tatsächlich manchmal ein Problem. Was wir da verbieten können als Professoren oder als Wissenschaft, ist, dass wir uns über die Fragen sehr fundamentale, grundlegende Gedanken machen und dann belastbare Antworten liefern. Dass wir unterscheiden zwischen, was ist Korrelation und was ist Kausalität. Das ist was, was wir der Industrie an die Hand geben können, zu sagen, hier, wir haben jetzt Dinge verstanden, wir haben sie tief durchdacht, darauf könnt ihr tatsächlich aufbauen. Und wenn man jetzt überlegt, was macht die Industrie, was trifft die für Entscheidungen im Moment, dann sind das ja Entscheidungen, die nächsten 5, 10 Jahre prägen werden und das muss auf einem verlässlichen Fundament gebaut werden. Und genau da ist die Wissenschaft dann das, was wir beitragen können.
Wenn man hier mit den Leuten spricht, da geht es schon um sehr viel grundsätzliche Sachen, um wirkliche Disruption und nicht nur eine Evolution. Wie nimmst du das wahr, wenn du hier so durch die Räume gehst? Ist das schon echte Transformation oder ist das noch sehr viel gegenseitiges Abtasten?
Ich glaube, diese Zeit, wo man so ein bisschen wie irgendwie mit 16 beim ersten Date irgendwie zusammenkommt und alle sind so ein bisschen unsicher, das ist rum. Man kennt sich, wir sind an der Schwelle, wo Pilotprojekte zu richtiger Skalierung, zu richtiger Adoption führen. Die Diskussionen hier drehen sich eigentlich nur noch um echte Use Cases. Also was ist nach dem Hype übrig geblieben? Wir sind so durch diesen Hype-Cycle Blockchain ein bisschen durch, Digital Assets. Was ist da jetzt übrig geblieben? Was hat sich wirklich etabliert? Und da ist dann nicht mehr beschnuppern, sondern da geht es tatsächlich darum, wie gestalten wir das jetzt für die nächsten Jahre?
Du als Mann der Wissenschaft, gibt es da auch Momente, wenn du hier so unterwegs bist mit den ganzen Anbietern, Playern, Fintechs etc. sprichst, wo du dir selber denkst, ja okay, jetzt wird es mir hier auch ein bisschen zu viel Buzzword?
Selten. Also eher andersrum. Ich gehe da durch und bin total dankbar, da so viel mitzunehmen und zu lernen. Für uns als Wissenschaftler ist die größte Herausforderung, wir können zwar uns Gedanken machen und was rausfinden, aber was, wenn das dann irrelevant ist? Also genau das ist für uns dann eigentlich das Positive, dass wir hören, was sind gerade die Buzzwords? Geht es jetzt um Commercial Bank Money Tokens oder geht es um Stablecoins im nächsten Jahr oder geht es um Real World Assets? Weil wir dann diese Lead Time, die wir brauchen, um uns dann die Gedanken zu machen, bekommen, um zu sagen, ah, ich weiß jetzt, das Thema kommt gerade auf, in einem Jahr wird es richtig relevant sein, da wird richtig Bedarf sein an verlässlichen Antworten, dann können wir nämlich in den Forschungsprozess einsteigen. Also ich gehe ja immer mit ganz offenen Ohren durch und freue mich immer, wenn ich eben, sag ich mal, diesen Vibe mitbekomme, was kommt gerade, weil dann kann man die eigene Arbeit besser machen.
Kopia, letzte Frage. Was wird im Moment rund um Tokenisierung, rund um Blockchain von vielen in der Branche unterschätzt, obwohl es eigentlich schon weiter ist, als viele denken?
Ich glaube, dieses ganze Thema Tokenisierung von Real-World Assets, also Equities, Bonds, da sind wir sehr weit, was die Infrastruktur angeht. Wir sind eigentlich auch sehr weit, was die Regulierung angeht. Wir hängen hinterher, was die Adoption angeht. Also wie kommen wir jetzt jenseits der ersten, sag ich mal, Wertpapiere, die Blockchain begeben sind, was wir darüber aus gelernt haben, KfW zum Beispiel, Siemens, sind ja große Player, die da vorne mit dabei waren. Wie können wir das jetzt nutzen, um dann wirklich diesen nächsten Schritt zu gehen? Wo kommen die nächsten Millionen Nutzer her? Das ist, glaube ich, so ein Thema, was gerade ganz aktuell diskutiert wird. Die ganze Fragestellung rund um Stablecoins, also was bleibt jetzt nach dem Hype übrig? Gibt es viele Player, die in dem Bereich was machen, aber der Use Case ist noch nicht so klar umrissen. Also für Payments vielleicht, für Infrastruktur, also Krypto-Arbitrage, ganz sicher, aber wie sich das dann in Produkte später mal übersetzt und in Dinge, die für die Menschen tatsächlich praktisch relevant sind, stehen wir noch am Anfang. Und dann dritter Block ist dieser ganze Wechselwirkung mit was das Eurosystem macht, also digitale Euro und Wholesale CBDC. Da sind wir inhaltlich super weit und die öffentliche Diskussion ist einfach 3 bis 5 Jahre noch hinterher. Das sind so die drei Themen, wo ich sagen würde, da gibt es ein Disconnect ist falsch, aber da sind wir eigentlich weiter, als es in der breiten Masse bisher angekommen ist.
Also noch genug Material für die Crypto Assets Conference 2027. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hier auf der Messe gibt es halt nicht nur die Stände, sondern auch viele Panels, Vorträge, Live-Diskussionen. Eine habe ich auch vorhin gesehen, das war, glaube ich, eine Sechserrunde, moderiert von der Astrid Dörner vom Handelsblatt. Die hat das auch super gemacht. Und da war der Ralf Wandmacher, der auch viel über den Status quo, sage ich mal, ein bisschen gemeckert hat. Wie hast du das erlebt?
Ich fand es sehr spannend, weil der halt eine unglaubliche Energie an den Tag gelegt hat und halt einfach gesagt hat, pass auf, Freunde, ihr seid es noch gewohnt, dass etwas mit T2 bis T14, also entsprechend mit Verzug irgendwo eingebucht wird, und Gen Z will das jetzt, also Realtime. Dann sagt man sich natürlich, ja, meine Güte, Alter, die 2 Tage. Aber am Ende ist das wohl schon ein Gamechanger. Was ich hochinteressant finde und was ich gerne mal mit dem Referenten nochmal besprechen würde, der hat ja in Philosophie promoviert, ist, glaube ich, auch Professor an der Universität in Kapstadt. Und mich würde ja eher auch so ein bisschen der philosophische Angang dieses ganzen Themas interessieren. Was macht denn so eine Blockchain, wo die Gemeinschaft selber sich ihre kleinen Container draufstellen kann? Was macht das denn aus philosophischer Sicht mit einer Gesellschaft, die so offen ist? Und sowas? Ich glaube, das müssen wir nochmal nachholen. Für dieses Gespräch würde ich mich dann zuständig fühlen.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Ich habe den Ralf einfach ganz journalistisch abgefangen, als er auf dem Hörsaal rauskam. Der war auf dem Weg zu seinem nächsten Termin, deswegen ist das ein bisschen zwischen Tür und Angel. Aber hören wir doch mal rein. Ralf, schön, dich hier zu treffen. Erzähl mal ein bisschen zu dir, zu 21X, wer euch nicht kennt. Was macht ihr?
21X ist ein Handelsplatz. Total einfach. Wir gehen an Firmen ran. Wir gehen genauso an den klassischen Bereich, halt Banken, Assethäuser, alles, was es gibt dran. Bei uns, wir arbeiten mit der Blockchain, auf der Blockchain mit Smart Contracts. Das ist sozusagen unsere Secret Source, wenn man so will. Und bei uns kann man direkt seine Stablecoins tauschen gegen Asset Tokens. Also ob man jetzt einen Geldmarktfonds oder irgendwas anderes kaufen will, das kann man machen. Man muss nicht mehr zurück in diese klassische traditionelle Welt, wo man halt Euro, US-Dollar und ähnliches hat, sondern man kann in der neuen Welt bleiben und hat nicht immer diese Probleme, oh, wie tausche ich es jetzt um, wie komme ich wieder rein oder sowas, sondern ich habe das alles und das Ganze kann ich schnell tun. Eben nicht halt, dass ich 2 Tage, 3 Tage brauche, sondern bei uns kann man es instant machen.
Jetzt habe ich gerade den Vortrag gehört, da hast du auch ein bisschen abgeledert gegen das aktuelle System. Was würdest du denn sagen, was ist gerade das größte Problem im Kapitalmarkt auf der technischen Seite?
Auf der technischen Seite, wir arbeiten mit einem System, das 40, 50 Jahre alt ist. Wir tun alle so, ob alles halt wunderbar und easy ist. Wir haben riesige Aufwände in dem System. Wir haben allein sowas, dass man Settlement und Reconciliation zusammennimmt, dass man Leute hat, die sowas checken müssen. Das müssen wir in Zukunft nicht mehr tun. Wir können das alles aus einer Hand machen und wir haben keine Probleme mehr, dass irgendwelche Trades schiefgehen.
Oder hilf mir nochmal auf die Sprünge, wer sind eure Kunden?
Unsere Kunden sind einmal traditionelle Finanzhäuser und Firmen. Auf der anderen Seite sind unsere Kunden aber genauso alle, die auf Produkte anbieten. Ob das jetzt ein Fondshaus ist mit seinen Fonds, ob das jemand ist, der einen Bond emittieren will, eine Anleihe zum Beispiel zur Refinanzierung. Das ist aber genauso auch zum Beispiel eine Aktie oder jemand, der sagt, ich habe einen Exchange-Traded Note, die möchte ich gerne da auch listen lassen. Weil am Ende des Tages die Kunden, die dahinter stehen, zum Beispiel Krypto-Exchanges, die eben nicht nur Krypto anbieten wollen, die wollen auch Wertpapiere anbieten, die sagen halt, ich will aber doch nicht die Infrastruktur da mitnehmen, die ich vor Jahren schon nicht gebraucht habe. Ich möchte meine Infrastruktur behalten. Kann ich das nicht? Kann ich nicht ein Microsoft, ein Mercedes-Token haben? Kann ich nicht eine Anleihe von der Europäischen Investmentbank haben? Kann ich nicht einen Fonds haben von der DWS oder von BlackRock? Alles auf Tokenform, dass es in meinen Wallets verbuchbar ist. Und das geht.
Du hast ja gerade gesagt, das jetzige System ist 40, 50 Jahre alt. Das funktioniert ja aber auch trotzdem noch. Wie lange dauert das denn, so ein System komplett umzustellen? Das stelle ich mir in der Praxis relativ kompliziert vor.
Wir denken immer sozusagen, es funktioniert. Es hat aber viele Probleme. Es hat viele Brüche auch in dem System drin. Und was wir jetzt gerade sehen, dass wir versuchen ein System und wir bauen ein System, das bruchfrei ist. Und dieses Umstellen, was wir jetzt sozusagen gerade sehen, ist ein bisschen wie eine Welle, die sich aufbaut. Das heißt, ich kann nicht genau sagen, ist es 6 Monate, ist es 12 Monate, ist es 18 Monate. Wenn es aber anfängt, diese Umstellung, dann ist jeder, der sich nicht vorbereitet hat, leider ganz, ganz weit hinten und muss enorme Aufwände durchführen, um dann überhaupt noch dabei zu sein.
Wenn wir über Tokenisierung sprechen von Fonds, wie schnell wird das gehen? Also werden wir das noch in den 2020ern in der großen Breite sehen oder wird das viel, viel länger dauern?
Also das, was wir von einigen großen Häusern sehen, da sind bereits sehr große Fonds in der Tokenisierung dabei. Wir sprechen mit verschiedenen Asset Managern, die all ihre Fonds tokenisieren wollen, weil sie einfach die Vorteile dort sehen. Und wir glauben nicht, dass es in den 2020ern, sondern wir sagen halt 2026 kommt schon einiges und 2027 kommt die große Welle.
Wenn wir mal diesen ganzen digitalen Fonds-Lifecycle vorstellen, dass wir den wirklich komplett implementiert haben, wer verliert denn dann durch Tokenisierung am meisten? Sind das die Verwahrstellen? Sind das die Plattformen? Sind das die Asset Manager selbst?
Die Asset Manager, nein. Es sind insbesondere die Verwahrstellen und andere Intermediäre, die dazwischen hängen, aktuell in der aktuellen Setup, in den Ablauf, weil ich vieles davon dann nicht mehr brauche. Die verlieren. Das heißt, natürlich, das ganze System wehrt sich im Moment dagegen, weil viele sehr stark halt davon betroffen sein werden. Die Asset Manager sagen nur, ist mir doch eigentlich egal, ob ich das jetzt sozusagen klassisch mache oder ob ich das in einer tokenisierten Form mache. Außer, oh warte mal, ich spare Kosten auf meiner Seite. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, im Finanzbereich kann ich immer viel erzählen über halt Wachstum und sowas. Aber hauptsächlich geht es doch darum, dass es läuft und dass es Kosten spart.
Wie sieht das aus mit Europa versus USA? Wer wird da das Rennen machen? Und wird es da eine globale Technologie geben, die sie durchsetzt? Wird da jeder irgendwie seine eigene Lösung machen? Das habe ich immer noch nicht so richtig verstanden. Hilf mir da mal weiter.
Also es gibt ganz viele verschiedene Ansätze. Und ich glaube auch nicht, es ist Europa gegen USA, sondern es ist mehr die Frage, es gibt manche, die sagen, ich will Token haben, aber ich will in dem klassischen Euro-System oder in dem klassischen US-Dollar-System bleiben. Das halte ich für einen Bruch und das halte ich für nicht praktikabel. Was wir denken ist, es wird alles auf eine neue Schiene geschoben. Neue Schiene bedeutet, ich habe die Wertpapiere alle tokenisiert, aber ich habe auch das Geld vollständig digitalisiert. Jetzt kommt bestimmt gleich die Frage, ja und dann halt digitaler Euro und ähnliches. Nee, glaube ich nicht dran. Ist viel zu langsam, kommt viel zu spät. Kommt mit Einschränkungen für Retail und anderen. Es gibt wissenschaftliche Studien darüber, dass dann sowas halt eher als Notfallspardose genutzt wird, aber nicht, dass man dann wirklich damit was macht. Wir sehen eher, dass Stablecoins...
Aber die sind ja an den Dollar gekoppelt. Das heißt, es wird so eine Allmacht des Dollars dann weiter zementiert, oder?
Nein, Stablecoins sind nicht am Dollar gekoppelt. Was wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, waren Stablecoins, die hauptsächlich auf den Dollar waren, viel aus der Kryptowelt heraus. Wir haben gerade gehört, USDC sozusagen mittlerweile schon 400 Millionen. Wir sehen Quantos, wir sehen AllUnity, wir sehen Stabler, wir sehen SGForge, sozusagen verschiedene, die dort in den Markt reinkommen. Und wenn wir uns einfach mal vorstellen, dass wir Wertpapiere in Europa abwickeln, dann werden wir das natürlich in Euro tun. Und dafür brauchen wir Euro-Stablecoins. Ganz einfach.
Ralf, vielen Dank für den Einblick.
Bitteschön.
Danke, Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz des anstehenden Termins. Wir haben hier auch die Caroline Wenke getroffen. Erzähl mal ein bisschen was zu ihr.
Caroline Wenke ist bei der DZ Bank seit, ich glaube, knapp 3 Jahren und ist da Expertin für alles, was um Tokenisierung und um die Blockchain herumkreist. War davor etwa 2 Jahre bei Accenture, bei der Beratungsgesellschaft. Und glaubt man ihrem LinkedIn-Lebenslauf, war sie davor auch noch bei VW und hat dort ein Internship, also ein Praktikum wahrscheinlich gemacht in der Abteilung des Caddies, das ist dieser kleine Lieferwagen. Das Schräge ist ja wirklich, also die Finanzbranche muss ja aufpassen, dass sie mit den ganzen, mit ihren ganzen Themen und ihren ganzen Zwischenstellen, Depotstelle, Verwahrstelle, alles was da so ist, nicht einfach radikal wegtransformiert wird durch die Blockchain. Und am Ende ist, glaube ich, gerade die deutsche Automobilwirtschaft eine gute Blaupause, eben wie man es nicht machen sollte.
Mit der Caroline hast du auch über ein sehr wichtiges Thema gesprochen, was immer ein bisschen hinten runterfällt, aber natürlich super relevant ist, über Regulierung.
Ja, und das ist ja im Endeffekt einerseits etwas, was harmonisiert, so eine Regulierung, und andererseits kann sowas auch natürlich zu Brüchen und Wettbewerbsnachteilen führen. Ich habe aber zumindest aus Ihrem Gespräch mit ihr und den weiteren, die wir auch noch geführt haben, mitgenommen, dass zumindest die Regulierung in Europa so homogen ist, dass sie Wettbewerb einerseits zulässt, aber auch Sicherheitsstandards schafft. Caroline, du bist jetzt seit über 3 Jahren ganz tief in dem Thema Digital Assets. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du dachtest, das ist mehr als nur ein Tech-Trend?
Ja, das war wirklich während meiner Recherche zu meiner Masterarbeit im Jahr 2020, 2021, habe ich mit verschiedenen Banken, Großbanken, Privatbanken, auch Asset-Managern gesprochen. Und da habe ich gedacht, also das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Es gibt noch ganz, ganz viele Hürden und Hindernisse und die muss man bewältigen. Und ich habe auch mit vielen Unternehmensberatungen gesprochen, die quasi Projekte zu dem Thema aufgesetzt haben, um das auch in die Bankenwelt zu verstreuen. Und so quasi, da habe ich gedacht, ja, das hat mir Potenzial, da muss ich quasi reingehen und das Thema, als mich auch selber fasziniert hat, was denn quasi insbesondere im Bankensektor möglich ist, das weiterzutreiben. Und so bin ich dann quasi auch nach meiner Masterarbeit in die Unternehmensberatung gestartet und habe da mit verschiedensten Projekten das Thema mit begleitet.
Ich komme ja also eher aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich und finde auch eine gewisse Faszination für Literatur. Wie kann man denn wie lädst du die Faszination für diese Technologie bei dir persönlich auf?
Also es war eher so, ich habe halt einen klassischen Prozess im, jetzt sage ich mal, Wertpapiergeschäft gehabt in meiner Masterarbeit, der viel intermediäre und papierbasiert ist. Und mit der Blockchain-Technologie habe ich da Möglichkeiten, diesen Prozess effizienter zu machen, indem ich halt die Intermediäre reduziere und quasi über die Blockchain Wertpapieremissionen, insbesondere halt Krypto-Wertpapieremissionen dann durchführen kann. Und das halt quasi nicht mehr mit einer papierbasierten Urkunde, die auch diesen ganzen Prozess ja viel in die Länge zieht und ihn du somit quasi auch schneller macht. Und das hat mich halt auch fasziniert, wie man quasi generell traditionelle Prozesse im Kapitalmarkt oder im Wertpapiergeschäft somit schneller und effizienter machen kann.
Du sagtest eben, du warst auch in der Beratung, du hast bei Accenture gearbeitet. Was hat dich dann daran gereizt, stärker in die Regulatorik und die Compliance reinzugehen?
Ja, mittlerweile mache ich überwiegend Regulatorik und Compliance-Themen, das ist richtig. Bei Accenture war ich noch ein bisschen internationaler unterwegs, da in der Metaverse Continuum Business Group, und wir haben internationale CBDC-Projekte begleitet, also quasi digitales Zentralbankgeld in anderen Ländern, die das quasi als zusätzliche Währung quasi aufsetzen wollten, noch ein ganz anderes Steckenpferd. Und dann hatte ich halt gesehen, dass die zweitgrößte Bank in Deutschland, die DZ-Bank, explizit Stellen ausgeschrieben hat mit dem Fokus auf Blockchain und digitale Assets. Und das hat mich begeistert, da ich auch selber ja aus dem genossenschaftlichen Rahmen kam. Ich war ja bei der kleinen Volksbank, dann beim Genossenschaftsverband schon, habe ich gesagt, ja, das ist ja das Perfect Match für mich. Und dann insbesondere auch mit dem Wertpapierfokus, wo ich auch Interesse dran hatte, bin ich quasi halt dann zur DZ-Bank gegangen und da in das Projekt Digital Custody, wo wir jetzt seit 2023 eine produktive Digital-Verwahrlösung haben für unsere institutionellen Kunden.
Wenn du jetzt mal beide Welten vergleichst, Beratung und Bank, wer sieht denn das Thema nüchterner und wo wird es deiner Meinung nach realistischer gesehen?
Ich glaube, das kommt so drauf an. Also ich würde das jetzt, kann das gar nicht jetzt so pauschal beantworten. Wir bei uns in der DZ-Bank sind da schon in einer, sage ich, sehr innovativ unterwegs, in verschiedensten Abteilungen und auch Bereichen der Bank, die sich mit dem Thema beschäftigen. Man muss halt immer auch Menschen und auch Führungskräfte, man muss halt Leute haben, die das Thema supporten und unterstützen. Und ich finde, bei uns hat man das sehr früh auch erkannt in der Bank. Ein Abteilungsleiter, der Dr. Holger Meffert, der hat das Thema früh erkannt, hat halt da den Use Case gesehen, dass man da halt auch strategisch einiges machen kann. Und ich finde, wir sind da auf jeden Fall sehr realistisch unterwegs, weil wir ja auch sehr nah an den traditionellen Prozessen, die wir halt quasi haben im Wertpapiergeschäft, halten und wollen da quasi ja diesen ganzen Prozess damit effizienter machen.
Du erwähntest ja eben, dass du verstärkt in der Regulierung unterwegs bist. Regulierung verbinde ich immer eher mit Bremsen und Hindernis. Oder ist Regulierung aus deiner Sicht eher sowas wie ein Enabler?
Es ist ein Enabler, definitiv, insbesondere in der Branche. Wir haben halt, also sonst wäre unser Geschäftsmodell gar nicht möglich, weil wir haben ja jetzt aktuell uns bis seit dem 1.3. haben wir auf die MiCA-Lizenz in der DZ-Bank für unsere Digitalverwahrung für institutionelle Kunden. Aber wir haben uns halt davor auf bestehende Regularien gestützt, beziehungsweise durch das EWPG in Deutschland, das 2021 in Kraft getreten ist, haben wir halt Möglichkeiten, da ein Geschäftsmodell Kunden anzubieten, was regulatorisch halt abgesichert ist. Und da hat in Deutschland das elektronische Wertpapiergesetz uns halt quasi ja eine Möglichkeit geschaffen, dass wir dieses Geschäftsmodell rein aus regulatorischer Sichtweise anbieten können, ohne da auch irgendwie Umwege zu gehen, ohne zusätzliche Lizenzen, weil die Kryptowertpapiere fällt ganz normal unter das Depotgesetz und diese Depotlizenz, die hat man als Bank, als zweitgrößte deutsche Bank, hat man die und da kann man das Geschäftsmodell ganz, ganz gut anbieten.
Was ist denn in deiner Meinung nach die größte Herausforderung, vor der die Banken jetzt und im Speziellen auch die DZ Bank stehen in dem Bereich?
Also die größte Herausforderung würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, ist so das Thema Standardisierung, weil es ist schon noch so, dass viele quasi ihre eigenen Infrastrukturen haben. Man hat auch nicht die eine Blockchain, die jetzt alle Marktteilnehmer nutzen, gibt es nicht. Es gibt ja jetzt viele verschiedene Initiativen, Swiat, den Regulator Layer One, wo man dann halt in Initiativen zusammenkommt, um dann eine Lösung, vielleicht eine Infrastruktur zu finden, wo dann verschiedene Marktteilnehmer gemeinsam Use Cases, Transaktionen durchführen können. Aber das ist quasi noch echt ein Thema, was auch regulatorisch halt nicht gut aktuell geregelt ist, weil im EWPG steht ja auch nicht drin, das ist die eine Blockchain, die ich quasi verwenden muss.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. In welchem Bereich ist denn die Regulierung einfach noch ja hinter der Welle und die Entwicklung schon weiter vorne?
Ja, also wo es sehr gut ist, ist natürlich die Markets in Crypto Assets, also die MiCA-Regulierung, die finde ich sehr gut, weil sie halt dieses einheitliche Framework für Europa schafft und demnach auch die ganzen Kryptodienstleister reguliert, auch aus Verbrauchersichtweise, aus Verbraucherschutzsichtweise. Ja, aber bei dem EWPG, da wird halt nicht vorgeschrieben, ja, es gibt halt die eine Blockchain, auf der quasi die ganzen, also die quasi genutzt wird für die Kryptowertpapieremissionen, das ist halt nicht vorhanden. Und wenn man das vielleicht noch mal ein bisschen schärfen würde und da noch einen gemeinsamen Standard hat, wäre das auf jeden Fall einfacher.
Caroline, eine eher persönliche Frage zum Ende. Gibt es Momente, wo du selbst denkst, das Thema ist wahnsinnig spannend, aber auch unglaublich komplex?
Ja,
und wie gehst du damit um?
Ja, also ich beschäftige mich ja wirklich neuerdings 100% mit Compliance-Themen, weil Compliance spielt da eine ganz, ganz große Bedeutung aus Geldwäsche-Sichtweise insbesondere. Und wir haben auch zusätzlich Regulierung. Wir haben jetzt zum Beispiel zwei Tools in der Bank, die wir zusätzlich zu bei unseren Kryptotransaktionen immer verwenden müssen. Das ist einmal Blockchain-Analyse-Tool, was wir halt nutzen, um wirklich uns die Adressen, die geprüft werden müssen bei einer Transaktion, wo sie herkommen und generell, wie der Verlauf war. Und halt noch das Zweite ist halt die Neufassung der GTVO, der Geldtransferverordnung, die quasi besagt, dass man bei Kryptowerte-Transaktionen, also bei Kryptoassets, zusätzlich dann noch einen Datenaustausch der Counterparties machen muss und das quasi melden muss. Also man hat ganz viele Anforderungen, die dann halt in dem Feld erfüllt werden müssen.
Hochspannend. Gerne. Danke für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Christoph, wir haben ja hier auch Asset Manager getroffen. Und einer der, sagen wir es mal so, einer der wirklichen Trendsetter in diesem Bereich ist der Christoph von Union Invest. Ursprünglich Trader, hat einen Multi-Asset-Trading-Desk etabliert dort und ist bereits 2010, 2011 erstmals quasi auf Blockchain und Tokenisierung aufmerksam geworden. Also der hat sein erstes internes Meeting da vor 5 Leuten gehabt und hat denen mal erzählt, was da auf die Branche zukommen kann. Also der ist schon sowas wie der Botschafter der Blockchain im Asset-Management-Bereich. Und der hat ein ganz, ganz tiefes Wissen, aber er strahlt eben auch dieses Expertentum aus, indem er das super runterbrechen kann. Und da hören wir jetzt mal rein. Christoph, du giltst als einer der zentralen Treiber für Blockchain-Tokenisierung im institutionellen Asset-Management. Nimm uns mal ein bisschen mit, wann gab es für dich so die erste Berührung zur Blockchain, zum Tokenisieren?
Das liegt tatsächlich, Malte, schon fast 10 Jahre zurück, dass ich mich bei Union Investment in meiner Rolle als Head of Trading mit dem Blockchain-Thema intensiv beschäftigt habe. Dass das Ganze bei uns im Unternehmen dann auf relativ niedriger Flamme kochend erstmal, weil 2016, 2017, als wir die ersten Berührungspunkte hatten zu Blockchain, da war das im Markt noch überhaupt kein großes Thema. Also da war Bitcoin im Fokus, Satoshi White Paper, was vor knapp 20 Jahren aufgesetzt worden ist. 2015 ist Ethereum an den Start gegangen. Also da war wirklich der Fokus noch sehr stark auf das, was landläufig als Cryptocurrencies bezeichnet wird. Weniger jetzt auf DLT in dem Sinne, dass es Vorteile für die gesamte Finanzmarktindustrie bringen wird, beziehungsweise insbesondere das ist unser Fokus natürlich, Vorteile für unsere Kunden, sei es jetzt für Privatkunden beziehungsweise für institutionelle Kunden. Also das, wie gesagt, so der Anfang, wer knapp 10 Jahre bei uns zurückliegt und richtig Fahrt aufgenommen hat, das Thema dann, als wir die ersten Use Cases bei uns umgesetzt haben. Das war 2021, Malte, als die erste publicly available tokenized Issuance auf der Bond-Seite gekommen ist. Das ist die EIB gewesen, die Europäische Investmentbank, die einen 100-Millionen-Bond-Native-DLT geissued hat. Und damals hatten wir großes Interesse gehabt, in den Bond rein zu investieren. Das war eine sehr gute Learning-Journey. Auf der einen Seite für uns als Organisation, also wir hatten ein relativ breites Team gehabt von etwa 50 Mitarbeitenden einmal quer durch unser gesamtes Unternehmen durch, also Vertrieb war involviert, Portfolio Management war involviert. Dann hatten wir die Legal Teams, Compliance, Risikocontrolling, also wirklich alle Union-Einheiten, die dort mit beteiligt waren. Und wir waren dann tatsächlich der einzige Asset Manager, der dieses Produkt rein investiert hat. Wir wollten das Ganze umsetzen. Wichtig auch immer, wir setzen da nicht Technologie der Technologie wegen um, sondern es ging auch darum, dass wir eben Kundenvorteile für uns generieren. Und wir haben bei der Emission im Vergleich zu traditionellen EIB-Anleihen Rendite-Pickup von über 10 Basispunkten rausholen können. Und das war so der Startpunkt für uns, wo wir mit Use Cases begonnen haben in diesem Bereich und seitdem hat uns das Thema nicht mehr losgelassen und wir haben es weiterentwickelt.
Und ihr seid heute einer der wenigen großen deutschen Asset Manager, die digitale Assets ernsthaft integriert haben. Nimm uns noch mal ganz kurz mit in die Anfänge. Union Investment ist ja schon ein bannig großer Konzern. Wie kam denn da deine neue Leidenschaft in den Anfangstagen an?
Teilweise mit Begeisterung, teilweise aber auch, wie es bei technologischer Innovation häufig der Fall ist, eher mit Zurückhaltung. Wir hatten also, wenn ich jetzt die 5 Jahre zurückblicke auf 2021, auf unseren Use Case, wir hatten damals natürlich, wie auch heute, eine komplett funktionierende traditionelle Marktinfrastruktur. Prozesse, die rundlaufen, Prozesse, die über Jahrzehnte optimiert wurden. Und immer dann, wenn technologische Innovation reinkommt, und dann kommt natürlich die Frage auf, es funktioniert doch alles, für was brauchen wir das? Also da hattest du eine ganze Reihe Kollegen, Kolleginnen, wo auch erstmal Aufklärungsarbeit geliefert werden musste, wo Visionen gezeigt werden mussten, wie stellen wir uns vor, dass die Finanzmarktindustrie in 5 bis 10 Jahren aussieht und warum ist es als großes, traditionelles, erfolgreiches Unternehmen für uns wichtig, dass wir uns eben mit dem Thema digitale Transformation beschäftigen. Und auf der anderen Seite hast du DLT-Enthusiasts, wie ich einer bin, wie mein Vorgesetzter zu dem Zeitpunkt, der Head of Portfolio Management, Frank Engels, der heute bei uns im Vorstand ist, in den ich rein reporten darf, Blockchain-Enthusiasts, die genau diesen Weitblick haben und sagen, das sind wichtige Themen, mit denen müssen wir uns unbedingt beschäftigen, damit wir nicht nur heute als Union Investment, sondern auch in 5 bis 10 Jahren Best-in-Class-Services weiter für unsere Investoren anbieten können.
Wie hat die Blockchain bisher klassische Asset-Manager verändert?
Momentan sind wir sprechen schon lange Zeit über das Thema. Wir sind aber bei Weitem noch nicht an dem Punkt angelangt, Malte, wo wir in die Skalierung reingehen. Ich glaube, dieser Inflection Point, das hatten wir auch heute hier auf der Crypto Asset Conference auch in unserem Panel diskutiert, dieser Inflection Point, dem kommen wir jetzt deutlich näher. Also das ist so der Chat-GPT-Moment bei uns für DLT, für Blockchain-Technologie. Wir sind aber noch nicht da. Also deshalb in der heutigen Welt, du hast eine hybride Welt. Auf der einen Seite musst du sicherstellen, dass die traditionellen Prozesse, dass die weiterentwickelt werden, basierend eben auf den traditionellen Vermögensgegenständen. Und auf der anderen Seite musst du aber gleichzeitig integrierend in diese Infrastruktur Prozesse aufsetzen für die neue Welt, für die DLT-unterstützte Welt. Und da geht es ja nicht nur um die Asset-Seite, sondern wir sprechen ja nicht nur über Assets on-Chain, sondern Cash on-Chain. Das hatten wir heute ja auch diskutiert. Wholesale CBDC von der EZB bei uns in Europa. Dann Tokenized Deposits, die unter anderem auch von den Banken, Verwahrstellen angeboten werden. Plus das Thema Stablecoin. Das wird uns in Zukunft auch sehr stark und beides miteinander verzahnt beschäftigen.
Was sind denn die größten Hürden, künftig dieses Ökosystem weiter auszubauen? Immer ist es diese hybride Welt und mitunter auch die klassische Infrastruktur, wo ein Strukturbruch droht? Oder ist es eher das Mindset der handelnden Personen?
Ich glaube, das wird eine evolutionäre Journey sein. Also das wird kein Big Bang Event sein, diese Migration in eine DLT-basierte, DLT-unterstützte Welt. Was wir brauchen, und das sehen wir jetzt auch, ist, dass große traditionelle Finanzmarkt-Stakeholder, dass sie sich intensiv mit dieser Thematik beschäftigen. Also was wir heute schon haben, ist ein regulatorisches Umfeld hier und da. Wir sehen das jetzt an dem MISP, an dem Market Integration Package, was zeitnah implementiert wird, wo auch DLT-Themen mit drin sind auf europäischer Ebene. Also bei Regulierung wird es immer Anpassungsbedarfe geben. Da besteht aber eine Awareness. Also die Box, die würde ich voll ticken, Regulatorik, das ist gegeben. Was in der Vergangenheit jetzt noch nicht gegeben war, ist, dass wir die Geldseite, dass wir da Lösungen haben, und da werden wir jetzt sehr zeitnah, was für uns in Europa ein riesen Wettbewerbsvorteil ist gegenüber den Amerikanern, gegenüber den Asiaten, da werden wir eine skalierungsfähige EZB haben mit Wholesale CBDC, Central Bank Digital Currency, also quasi so der digitale Euro für die Finanzmarktindustrie. Da werden wir das Go-Live von Pontes, das ist die erste Stufe, im September diesen Jahres schon sehen. Das wird ein riesen Catalyst für den gesamten Markt sein. Dann sehen wir auch jetzt traditionelle Zentralverwahrer, große Zentralverwahrer, ICSDs, bei uns hier in Europa Clearstream bzw. Euroclear, die zukünftig auch Tokenisierung von ihren Beständen möglich machen werden, von ihren Trillionen an Beständen, die sie halten. Und zusätzlich siehst du, was für uns auch wichtig ist, Sekundärmarkthandel, dass wir da auch skalierungsfähige Lösungen bekommen. Da sind wir jetzt aktuell gerade im Gespräch mit der Börse Stuttgart, mit Seturion, die einer der am weitesten fortgeschrittenen Player sind, in Kombination mit der deutschen Börse. Also momentan sind wir so in der Phase, wo die ganzen Puzzlestückchen, über die wir in der Vergangenheit diskutiert haben, Geldseite, Sekundärmarkthandel, die Registerführung, wo wir auch dezentrale Lösungsansätze haben, Sekundärmarkthandel, wo wir auch Fintechs haben, bei uns in Deutschland, 321X, die am Start sind, wo wir diese ganzen Puzzlestückchen zusammenfügen und ein großes Ganzes draus machen. Und diese Kollaboration von den Stakeholdern, du fragtest, was fehlt noch, um wirklich eine Skalierung zu bekommen? Und diese Kollaboration, die sehen wir jetzt, und deshalb, wie gesagt, meine Eingangsaussage, Inflection Point, da sind wir sehr nah dran. Wir werden meiner Ansicht nach über die nächsten 6 bis 18 Monate eine massive Skalierung hier bei uns in Europa sehen.
Du sprachst gerade über den internationalen Wettbewerb. Gib mir doch mal bitte so eine Standortbestimmung zu Europa im Vergleich zum internationalen Konzert.
Asiaten sind auch sehr früh auf der Thematik drauf gewesen. Also von der Seite sehen wir auch eine große Dynamik. China mit dem Digital Yuan, auch eine CBDC, die aufgesetzt wird. Du hast das Hongkong Government, was die letzten 3 Jahre schon mit tokenisierten Bonds als Emittentin aufgetreten ist. Du hast die MAS, die Zentralbank-Regulierungsbehörde in Singapur, die mit Project Guardian auch schon sehr frühzeitig vor 3 Jahren große Projekte aufgesetzt hat. Also Asien, beziehungsweise auch die letzten 2 Jahre Middle East, da wird die Dynamik jetzt mit Sicherheit aufgrund des Iran-Krieges nachlassen. Asien ist auch einer der Frontrunner. Und dann bei den Amerikanern, da hatten wir über die letzten Jahre gesehen, unter der alten Biden-Regierung beziehungsweise unter Gary Gensler in der SEC, ist das Thema Digital Assets extrem klein gekocht worden, niedrig gehalten worden. Und da haben wir jetzt unter Trump im Januar letzten Jahres die 180-Grad-Wende gesehen. Also die Amerikaner, die drehen bei diesem Thema voll auf. Du hattest Genius Act gehabt, wo die Amerikaner, was anders als bei uns in Europa, zu Stablecoins all-in gehen, was auch ein fragwürdiger Lösungsansatz ist, ob der wirklich komplett erfolgsversprechend ist. Die Amerikaner werden jetzt zeitnah mit Clarity Act kommen. Das ist eine weitere große Finanzmarktinitiative, Regulatorik, was die gesamte Industrie betrifft. Also wir in Europa sind vor 5 Jahren sehr stark im Lead gewesen mit den Use Cases, mit Regulatorik, die wir hatten, die anderen Jurisdiktionen. haben deutlich, deutlich aufgeholt, beziehungsweise du siehst da jetzt eine größere Dynamik reinkommen. Und hier in Europa müssen wir wirklich die PS auf die Straße bringen, damit wir uns nicht damals wie zur Jahrtausendwende Entwicklung von Tech-Konzernen, Silicon Valley, dass wir uns von Amerikanern nicht den Schneid abkaufen lassen. Aber wir haben sehr gute Potenziale hier in Europa. Wie gesagt, wir müssen jetzt nur einfach die ganzen Puzzlestückchen zügig zusammenbringen.
Christoph, wer noch keinen so tiefen Kenntnisstand über die Materie hat, was kannst du für Literatur, für Podcasts oder für Studien empfehlen?
Literatur zum Thema Digital Assets, Malte, gibt es aktuell in komprimierter Form recht wenig. Also was ich empfehlen würde, ist tatsächlich die regulatorischen Rahmenwerke in der Zusammenfassung auch über ChatGPT sich anzuschauen, da die Key Takeaways zu ziehen. Und dann gibt es eine ganze Menge White Papers von den einzelnen Finanzmarktakteuren. Wir hatten beispielsweise als Union Investment federführend mitgewirkt bei der ersten Bond-Emission von der KfW, KfW 1.0 auf tokenisierter Basis. Da hat KfW zusammen mit den involvierten Parteien ein White Paper aufgesetzt, was 50, 60 Seiten umfasst. Und da ist eigentlich sehr gut, nicht nur aus Emittentensicht, sondern aus Stakeholder-Sicht von allen Beteiligten. Sind das jetzt Kryptowertpapierregisterführer gewesen? Sind das die Verwahrstellen gewesen? Sind das die Investoren gewesen? Ist das der Legal? Ist das der Consultancy-Bereich gewesen? Da ist eigentlich wirklich aus allen Blickwinkeln, aus allen Facetten sehr gut beschrieben, welche Vorteile DLT-basierte Wertpapiere nach vorne raus bringen werden. Und auch, ich glaube, das ist die wichtige Message, also auf Sicht von wenigen Jahren werden tokenisierte Wertpapiere the new normal werden. Und deshalb großer Appell an alle Finanzmarktakteure, das Thema ernst zu nehmen. Wir haben bei uns in Deutschland mit der Automobilindustrie eine Blaupause, wie technologische Transformation, wenn man sich nicht frühzeitig mit den Themen beschäftigt, wie das nach hinten losgehen kann. Also technologische Transformation in der Finanzmarktindustrie bietet Riesenchancen, bietet aber auch für die zu spät in der Tür drin stehen und das Ganze umsetzen, signifikante Herausforderungen, was eben auch mit Verlust von Marktanteilen einhergehen kann. Und deshalb wichtig nochmal zu unterstreichen, wir setzen jetzt nicht Technologie der Technologie wegen um, sondern es geht darum, die Vorteile dort, wo es sinnvoll einsetzbar ist, DLT, die für unsere Investoren eben erlebbar zu machen und eben auch in Zukunft fähig sein, Top-Services, Best-in-Class-Services, Best-in-Class-Produkte unseren Investoren anbieten zu können.
Vielen Dank für das Gespräch, Christoph.
Sehr gerne, lieber Malte.
Das war doch hochinteressant und ich finde eben gerade auch noch so einen kleinen praktischen Literaturtipp am Ende ganz wichtig. Du hast ja auch einen weiteren und uns deutlich bekannteren Vertreter der Zunft noch getroffen.
Genau, ich habe den Christian Machtz getroffen, Franklin Templeton, Deutschlandchef und Österreichchef. Und Franklin Templeton war auch Sponsor hier auf dem Event, hat einen Vortrag hier gehalten. Und was viele gar nicht wissen, die haben auch schon einen tokenisierten Geldmarktfonds. Da sind sie, glaube ich, einer der ersten oder vielleicht sogar der einzige, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber sind auf jeden Fall sehr weit in diesem ganzen Segment. Und mit Christian habe ich auch mal drüber gesprochen, wie überhaupt der Business Case hinter Tokenisierung aussieht, was da auch wegfällt, wie man auf so einer globalen Plattform, wie sie das ja auch bieten, wie man das aufbaut. Er gibt auch eine Prognose, wann wir das auch mal sehen werden und gibt auch ein paar Einblicke, wie er selber im Punkto Wallet und Co. unterwegs ist. Hören wir da auch mal rein. Moin Christian, schön, dich wiederzusehen.
Moin.
Sag mal, wenn du dir das Thema Tokenisierung anschaust, ist das für Franklin Templeton gerade eine strategische Priorität oder würdest du sagen, das ist für euch noch irgendwie, naja, so ein Experimentierfeld?
Ist für uns absolut eins der Top-Themen, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen und wo wir weltweit als Organisation unglaublich viele Ressourcen auch allokieren. Warum? Weil wir glauben, dass es eine der ganz großen, natürlich technologischen Revolutionen unserer Branche wird. Und es wird tendenziell eher aus meiner Sicht so ein Stück weit so eine schleichende, ruhige Revolution, die ganz viel auf der Infrastrukturseite ablösen wird von dem, was wir heute haben. Um das aber sauber machen zu können und um das verstehen zu können, musst du natürlich heute Use Cases kreieren und du musst heute Themen ausprobieren und du musst heute Verständnis dafür aufbauen. Das tun wir mit einem breit gefächerten internationalen Team, aber auch in Deutschland. Absolut.
Wo siehst du denn da den konkreten Business Case in dem gesamten Tokenisierungsprozess für euch? Sind das am Ende neue Produkte? Sind das effizientere Prozesse, welcher Art auch immer? Ist das am Ende eher, ich sag mal, Marketing, Positionierung, dass man auch so ein Digital Leader ist? Wo ist das, was ist das für euch?
Das ist eine Kombination von all dem, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, dass allem voran geht es mal darum, wir sind ein Asset Manager. Das heißt, unser Job ist per Definition Manager Assets. Tokenization ermöglicht uns, neben den ganz normalen traditionellen Assets noch eine riesige Bandbreite an neuen Assets mit einzubinden. Das heißt, eine neue Art von Portfolien zu bauen, in einer neuen Art mit Portfolien und Portfoliobausteinen auch umzugehen. Das heißt, einfach unser Business heute aus einer traditionellen in eine moderne Welt zu führen. Nummer eins. Nummer zwei, natürlich hat das in der Erwartung Effizienzgewinne. Das heißt, ich nehme relativ viel, was wir heute auf der Operations-Seite haben, Transfer Agency, externe Partner, die nochmal Checks und so weiter an vielen, vielen Stellen des Prozesses machen. Die Tatsache, dass heute eine Fondsabwicklung teilweise T plus 2, T plus 3 dauert und ich kann das zukünftig Atomic machen, also Real-Time, ist ein Riesenvorteil für uns. Ja, weil wir uns auf das konzentrieren können, was wir wirklich können, nämlich Asset Management, nämlich dort zu arbeiten. Und damit verbunden sind natürlich Kostenvorteile, damit verbunden sind Geschwindigkeitsvorteile, damit verbunden sind einfach eine ganz andere Art auch zu operieren und wie wir unsere Organisation aufstellen going forward.
Ihr habt ja bei Franklin Templeton eine enorm globale Plattform. Ab wann lohnt es sich für ein Haus wie euch, auf Tokenisierung zu setzen? Also was muss da passieren, auch auf einer technischen Ebene? Ich meine, ihr habt viele Boutiquen, die auch bei euch integriert sind. Also ich stelle mir das auch vor wie so ein bisschen so ein Flickenteppich, den man über viele Jahre technisch gemacht hat. Und wir reden ja jetzt über eine komplett andere Disruption, wenn wir über Blockchain-Integration reden.
Definitiv. Und vielleicht ist es für uns auch eine Art der möglichen Integration all dieser Boutiquen, zu sagen, wir kommen irgendwann mal auf eine gemeinsame Technologieplattform. Das, was wir heute machen, ist, wir nehmen bestehende Assets, bestehende Fonds, bestehende ETFs und, nur weil es kein besseres deutsches Wort dafür gibt, tokenisieren das oder digitalisieren das und bieten das sozusagen auf verschiedenen Blockchains heute. Und wir gehen aber einen Schritt weiter. Also eins unserer Kernprodukte heute zu dem Thema ist der Benji-Token, der im Wesentlichen ein Tokenized Money Market Produkt ist und das einzige, zumindest nach unserem Wissen, das einzige in Europa gerade, was eine In-House-TA-Funktion hat. Also sozusagen alle Funktionen dieses Tokens liegen bei uns. Riesenvorteil. Und stellt sich natürlich die Frage, okay, warum sollte man Money Market Fund tokenizen? Warum macht das Sinn? Wir können mit diesem Token unseren Kunden heute schon anbieten. Also das ist real. Das ist nicht, wir denken drüber nach, sondern das machen wir real-time für jeden Zeitraum Geld anzulegen. Das heißt, zu sagen, ich lege für eine Stunde 20 Geld an, kriege ich für eine Stunde 20 meine Zinsen, und zwar real-time gezahlt. Möchte ich das für 53 Sekunden machen, mache ich es für 53 Sekunden. Also all diese Möglichkeiten sind technologisch heute schon da. Und im zweiten Schritt, und das ist besonders interessant für international operierende Organisationen, also Corporate-Organisationen, zu sagen, ich kann Geld auch schon ein Stück weit über diesen Token programmierbar machen. Heißt, ich muss am Freitag 17 Uhr in Australien eine Rechnung bezahlen. Das heißt, ich leg mein Geld wirklich bis Freitag 16:59 an, zieh es dann raus, schieße es real-time nach Australien und bezahle meine Rechnung. Und das kann ich heute schon machen, ohne dass es nochmal eine menschliche Einflussnahme dazwischen gibt. Und da gibt es ganz, ganz viele andere Anwendungen. Also zum Beispiel, ich habe meinen laufenden Geschäftsbetrieb, der geht von 8 bis 19 Uhr. In dem Zeitraum bewege ich Geld auf Konten. Das heißt, ich gehe dann ab 19 Uhr, nehme ich mein Geld raus, lege es im Money Market an, kriege dort heute in der US-Dollar-Version ungefähr 3,5% Zinsen und hole dieses Geld aus der Anlage morgens um 8 wieder raus und benutze es über den Tag ganz normal für Liquiditätstransaktionen. Also Dinge, die heute sehr viel komplizierter sind, ziemlich einfach in einer Anwendung.
Also klingt ja Wahnsinn, auch von der Technik. Wie lange hat das gedauert, das aufzusetzen oder zu entwickeln?
Also wir sind da jetzt bestimmt an diesem Thema 5-6 Jahre dran, wenn nicht noch länger. Sind dann in den USA sogar noch einen Schritt vorne weg. Wir werden jetzt in Europa auch kurzfristig mit der Euro-Version, also im Moment haben wir eine Dollar-Version und Dollar-Money-Market. Ist übrigens renditeseitig auch viel spannender. Und daneben auch noch eine Euro-Version stellen und dann sozusagen breiter in diesem Währungsduo agieren können. Aber das hat sicherlich Jahre der Entwicklung gekostet. Und ich würde schätzen, dass wir heute vielleicht noch 5-6 Monate vom Wettbewerb sind. Also wir reden nicht mehr über Jahre und mehrere Jahre, die wir voraus sind, sondern der Wettbewerb zieht nach. Das geht alles schneller, die Entwicklung geht schneller. Und das geht zurück zu meinem Eingangsstatement. Ich muss dicht dranbleiben. Ich muss als Organisation dabei sein. Ich muss ganz klar sagen, hey, ich beschäftige mich mit dem Thema. Das kostet mich Geld, das kostet mich Ressourcen, das kostet mich viele, viele andere Dinge, um dieses Thema zu verstehen und in meine Prozesse zu implementieren. Weil, vielleicht letzter Satz dazu, das wird natürlich eine sukzessive Implementierung sein. Also das heißt, das wird jetzt sukzessive die bestehenden Assets ablösen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in 10 Jahren die Hälfte unserer Assets Minimum mal auf einer Blockchain haben. Welche das sein wird? Keine Ahnung. Wie das genau läuft, werden wir alles sehen. Aber diese Entwicklung dorthin,
müssen wir mit begleiten und die wollen unsere Kunden auch sehen.
Wird in 10 Jahren, wenn wir das dann mal zu Ende denken, diese Unterscheidung in Fonds, ETFs und diese Hüllen überhaupt noch eine Rolle spielen?
Also ich glaube, wir lösen uns ja schon so ein Stück weit heute von diesem Thema. Das heißt, wenn ich heute als Asset Manager erfolgreich sein will, löse ich die Investmentstrategie von der Hülle. Und je nachdem, was der Kunde für eine Hülle haben will, kriegt er eine ETF-Hülle, eine Fondshülle, eine Spezialfondshülle, whatsoever. Und going forward wird das halt eine Digitalisierungshülle sein. Wird das am Ende sogar, wenn man das weiterdenkt, werden wir irgendwann individuell unsere private Vermögensanlage in einem Container auf einer Blockchain haben. Na klar, also das wird die Zukunft sein. Da sind wir vielleicht noch 5 Jahre weg, dass das marktgängig ist. Nicht viel mehr als das. Und das heißt, trenne Strategie von Hülle ist heute schon das Gebot der Stunde, ehrlicherweise die letzten Jahre schon. Und das wird nach vorne mit der zunehmenden Digitalisierung weitergehen.
Ihr seid ein großes Haus mit vielen Ressourcen. Trotzdem ist das ja enorm aufwendig, das alles zu entwickeln, zu überblicken. Da passiert sehr viel gleichzeitig. Macht ihr das alles noch intern oder holt ihr euch da auch zunehmend große Partner rein für dieses ganze Thema?
Also wir haben die glückliche Fügung, dass unsere CEO begeistert von diesem Thema ist und diese Begeisterung durch die gesamte Organisation trägt. Das heißt, wir stemmen das heute primär mit internen Ressourcen, nicht nur. Also natürlich holen wir uns ab und zu mal Experten dazu, die uns helfen, solche Dinge weiterzuentwickeln. Wir verbringen Zeit auf Konferenzen, wir verbringen Zeit sozusagen in Expertenaustauschen, um das zu machen. Und wir testen Dinge. Also wir listen auch gerne mal ein Tokenized Product auf einer Plattform, um mal zu schauen, wie wird es vom Kunden angenommen, was funktioniert, was muss ich dahinter noch leisten, wie viele Erklärungen muss ich geben. Und ich sage mal, meine Überzeugung ist, dass wahrscheinlich der Privatkunde in der Zukunft gar nicht mehr merken wird, ob er ein Tokenized Assets oder ein Real Asset hat. Also er wird es vielleicht noch am Preis merken, das werden wir sehen, wie sich das entwickeln wird. Aber ob ich sozusagen meinen Fonds jetzt auf einer Blockchain verwahre oder ob ich meinen Fonds über eine ganz normale Konto, Depot, Kasse, die Infrastruktur verwahre, wenn ich gar nicht mehr spüre, weil ich vorne sozusagen meine Abbildung der Assets habe, was dahinter technologisch passiert, das geht zurück zu dem Kommentar Stille Revolution. Das heißt, wir werden es im Zweifel gar nicht merken, sondern wir werden es so seamless implementieren und das wird einfach die Range an Assets erweitern, die da sind. Es werden Dinge plötzlich schneller gehen. Und wenn ich was handeln will, Sonntagnachmittag, weil es mir gerade danach ist, kann ich das tun, weil ich 24/7 Trading habe und so weiter. Also ein paar Vorteile werden da reingehen. Aber ich glaube, der Kunde wird zum Ende gar nicht mehr.
Und wer fällt da raus aus dem ganzen Prozess? Also für wen sind das jetzt keine Good News, was du da gerade erzählst in 5 Jahren?
Ich wäre vorsichtig, was Wirtschaftsprüfer, was sozusagen technische Systeme in der alten Welt betrifft, was Transfer Agency, Fund Accounting, sozusagen all diese operativen Themen rund um den Fonds heute, rund um den Fonds und den ETF. Ich glaube, das wird sich dramatisch runtercutten. Damit werden sich die Kosten auch dramatisch runtercutten. Und jetzt ist uns allen auch klar, sozusagen, dass unsere Industrie ja per se unfassbar veränderungsresistent ist.
Das hast du jetzt gesagt.
Das habe ich jetzt gesagt, stehe ich zu. Ich glaube, wir sind da an der einen oder anderen Stelle auch einfach langsam und stemmen uns auch ein bisschen gegen die Veränderung. Deswegen, ich glaube, das wird jetzt einfach graduell Step by Step passieren. Das heißt, man wird keine neuen Ressourcen mehr aufbauen und so weiter und wird dann diese Systeme sukzessive runterfahren.
Wer bewegt sich da aus deiner Sicht gerade am intelligentesten in diesem ganzen Feld? Sind das Fintechs? Sind das Börsen, wo ja auch ganz viel passiert? Oder sind es dann doch die etablierten Asset Manager?
Also ich erlebe tatsächlich die etablierten Asset Manager so ein bisschen hinter der Kurve. Ich erlebe ganz viele neue Player, die an den Markt kommen, die international sind, die auf dem Themenfeld fit sind, die nicht mit einer Legacy-Infrastruktur, einem Legacy-Business kommen, sondern die wirklich da neu reingehen können und sich explizit auf dieses Themenfeld ausrichten. Die sind natürlich meilenweit voraus in dem Verständnis dessen, was dort passiert. Das Know-how können wir uns aber reinholen. Ich erlebe die Banken heute sehr explorativ. Das heißt, man untersucht, man schaut so ein bisschen, was geht, was könnte ich machen und so weiter. Guckt sich das aber eher aus einer Investment-Banking-Perspektive als aus einer Retail-Perspektive an. Würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Ich glaube, beides ist notwendig. Wen ich auf dem Thema wenig erlebe, sind die Online-Broker, wo ich jetzt erwartet hätte, hey, das ist ein Schritt, den die automatisch gehen. Und zwar nicht nur, ich ermögliche jetzt Bitcoin-Handel, sondern ich überlege, ob ich meine Struktur, meine Infrastruktur als Wettbewerbsvorteil noch mal effizienter machen und früher dieses Thema gehe.
Woran liegt die Trägheit? Was denkst du?
Ich glaube, das Business läuft sensationell gerade. Insofern habe ich wahrscheinlich eher Wachstumsschmerzen mit der Art, wie ich im Moment unterwegs bin und versuche, das Thema am Laufen zu halten. Dann kommt sowas wie Altersvorsorgedepot noch als Sonderthema dazu. Und wahrscheinlich sind damit die Kapazitäten überwiegend allokiert. Das wäre jetzt meine Interpretation.
Du hast ja gerade gesagt, das Thema wird bei euch auch von ganz oben reingetrieben, dass das auch dass ihr euch damit auseinandersetzt. Was war dein letzter Moment bei dem ganzen Themenkomplex Tokenisierung, Krypto, Blockchains, wo du dachtest, oh puh, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, das verstehe ich noch nicht so ganz?
Also ich hab tatsächlich, wir hatten ein Meeting mit einem CEO einer großen deutschen Bank und sozusagen meiner CEO. Und wir kamen so in den Austausch und das Thema Blockchain kam. Und sozusagen unsere CEO beschrieb, dass wir als Franklin Templeton die Rolle eines Node Validators für Cryptocurrencies hatten. Das sind dann diese Momente, wo man enorm kompetent aussehen muss, auch wenn man gar nicht versteht, worum es da gerade geht. Und das war für mich so ein Aha-Moment zu sagen, okay, ich kann nicht in dem Meeting sitzen und lerne fundamental neue Sachen, die ich mir nicht mal erklären kann, was das eigentlich ist. Mittlerweile weiß ich, was ein Node Validator ist. Aber das war so ein sicherlich einer der Aha-Momente. Ein anderer Aha-Moment war die Cashflow-Conference letztes Jahr in Frankfurt. Ist tatsächlich eine absolute Empfehlung, für die Finanzbranche da mal hinzugehen, um einen Eindruck zu gewinnen. Cashflow-Conference ist eine Endinvestorenmesse, die sich sozusagen an das junge, eher Social-Media-Publikum wendet, wo wir tatsächlich auch als Aussteller dort waren, wo wir einen Stand hatten und wo wir der einzige traditionelle Asset-Manager mit dem Stand waren und der einzige, der versucht hat, das Thema ETFs zu positionieren. Alle anderen haben über ganz wilde Themen gesprochen, ganz spannende Themen gesprochen, wo wir, okay, wir sind in dieser Welt nicht. Also wir adressieren diesen Kunden gar nicht. Das heißt, Druck auf der Kundenseite, Druck auf der inhaltlichen Seite. Zwischenzeitlich habe ich ein bisschen gelernt auf dem Themenfeld, bin immer noch nicht da.
Das heißt, wenn ich dir jetzt eine NFT auf deine Wallet rüberschieben will, hast du schon eine?
Also, da wird es noch schwierig.
Also noch einen klassischen Fondsreporter.
Ganz klassisch. Ich kaufe Fonds noch T+2 und den einen oder anderen schon T+1 und das war's. Aber klar, das muss der nächste Schritt sein. Also du musst da dranbleiben, du musst dabei sein, du musst das selber für dich ausprobieren und zu sagen, okay, wie funktioniert das, wie läuft das und sozusagen, um da wirklich sinnvoll mitreden zu können.
Vielen Dank für die Einblicke, Christian.
Dankeschön.
Franklin Templeton, Union Investment, das sind die Namen, die wir hier schon kennen. Ich habe ja eingangs auch gesagt, hier sind auch viele Firmen, die ich zum ersten Mal sehe. Eine davon ist Swiat, zugegeben. Ich kannte die vorher nicht. Kanntest du die?
Nein, ich kannte die nicht. Das ist ein Startup, vorausgegangen, glaube ich, aus einer gemeinsamen Gründung aus der, die Dekabank war da, glaube ich, auch mit drin. Und da habe ich mich unterhalten mit dem Jonathan und Jonathan leitet da die Business Development und ist auch Chief Marketing Officer. Und Christoph, da bin ich ganz ehrlich, da war die Flughöhe eben ich über dem Teppich und er irgendwo in der Stratosphäre.
Wobei er das sehr charmant gemacht hat und er meinte, er kann das auch seiner Oma erklären, wenn es drauf
kommt. Das hat er versucht. Ich konnte ihm auch ein Stück weit folgen. Allerdings merkst du halt bei solchen Entrepreneuren und die dafür richtig brennen, einfach, die sind so tief drin in der Materie und dann bin ich auch ganz ehrlich, da fehlt mir allein schon mitunter das Verständnis für das ganze Vokabular. Noch kenne ich die ganzen Regulierungsabkürzungen. Was wir allerdings gut besprochen haben, ist im Endeffekt, wie sich sein Ökosystem darstellen lässt, wie es im europäischen und internationalen Wettbewerb ausschaut, auch was die Regulierung angeht und wie das in den kommenden Jahren wahrscheinlich aussehen könnte.
Hören wir auch da mal rein.
Jonathan, die meisten Zuhörer unseres Podcasts, und ich nehme mich da nicht aus, haben noch nicht von Swiat gehört. Jetzt haben wir heute die großartige Gelegenheit, uns hier mal zusammen zu unterhalten. Stell doch Swiat bitte einmal kurz vor.
Gerne. Swiat ist ein Joint Venture von der Dekabank, LBBW, Standard Chartered Ventures und dem Fintech Comino. Und unsere Aufgabe ist es, Blockchain-basierte Technologie für Software eben zu entwickeln, damit wir Finanzdienstleistungen auf der Blockchain anbieten können. Ja, zum Beispiel nutzt Swiat diese Technologie auch selber. Er ist selber EWPG-Registerführer, von der BaFin beaufsichtigt. Das heißt, wir ermöglichen Instituten, Wertpapiere digital zu emittieren und abzuwickeln. Und das auf dem Fokus von Bank zu Bank. Das heißt, wir ermöglichen, dass Custodians, Depotbanken eben diese Wertpapiere in ihr Depot nehmen können, damit dann die Endkunden und die Endinvestoren da rein investieren können, wie als wäre es ein traditionelles Wertpapier.
Alles klar. Heißt, gib mir doch mal nochmal ein Praxisbeispiel, wie gerade dieses Verhältnis von Bank zu Bank funktionieren soll.
Genau. Also zum Beispiel eine große Transaktion, die wir ermöglicht haben, die tatsächlich größte in Europa, die es gegeben hat mit einem digitalen Wertpapier, war die Siemens-Emission in 2024 im Rahmen der EZB-Trials, wo es auch Zentralbankgeld zeitweise zur Verfügung war. Und da hat Siemens eben eine Wertpapieremission gemacht über die Dekabank als Registerführer, die eben unsere Technologie nutzen. Und dann haben Banken wie unter anderem beispielsweise die DZ Bank in dieses Asset investiert, ja, und auf der Blockchain eben den Eigentumsübertrag dargestellt und das in dem Register der Dekabank hinterlegt.
Wie weit ist die institutionelle Bankenwelt im Hinblick auf Registerführung, auf Blockchain, auf die Serviceleistungen, die ihr anbietet? Ist das eine Pilotphase oder hat da schon ein wirklicher Umbruch stattgefunden?
Aus meiner Sicht sehen wir den Umbruch gerade jetzt am stattfinden. Ja, das bedeutet, wir haben bereits zum Beispiel die Dekabank oder Swiat eben Registerführer, die im gleichen Umfeld sich bewegen, die miteinander kompatibel sind, die den gleichen Standard nutzen und Banken, die sich eben daran anschließen. Wir haben inzwischen über 50 juristische Entitäten auf der Blockchain aufgesetzt und die bereit sind, in Produktion miteinander zu interagieren. Und da sprechen wir nur über die Institute, die schon da sind und nicht über die, die noch in der Pipeline sind. Also wir sehen eine rege Aktivität und sehen eben auch, dass die Akteure bereit sind, in ein Ökosystem zu gehen. Was wir häufig heutzutage sehen, wenn wir über Tokenisierung oder digitale Wertpapiere sprechen, ist es, dass wir Insellösungen sehen. Das heißt, jemand bietet eine Plattform an und sagt, hey, schließt euch alle bei mir an. Unser Ansatz hingegen ist ein bisschen differenzierter. Wir sind selber Registerführer, bieten aber auch anderen die Möglichkeit an, Registerführer zu sein oder Applikationen zu betreiben. Ja, was meine ich mit Applikationen? Einfach Finanzdienstleistungen anzubieten, wie Collateral Management oder ähnliches. Und dann kann ich, wenn ich auf dieser Plattform, in diesem Ökosystem unterwegs bin, kann ich selber frei entscheiden, welche Applikationen möchte ich nutzen. Das ist ein bisschen wie auf dem Smartphone. Einmal aufgesetzt, kann ich entscheiden, welche Applikationen will ich aus dem App Store eigentlich runterladen, und jeder hat ein hochindividualisiertes Smartphone. Und genau so gestalten wir die Finanzindustrie und Finanzinfrastruktur von morgen.
Wenn man über diese Service-Dienstleistung und über die Blockchain generell spricht, wird oft von Effizienzgewinnen gesprochen. Gleichzeitig brechen wir aber auch eine sehr mitunter sehr tradierte Infrastruktur auf. Wo ist es denn ein wirklicher Bruch auf der einen Seite oder eine Integrationshürde und auf der anderen Seite wirklich ein klarer Effizienzgewinn?
Also Effizienzgewinne sind vielfältig. Ja, also ein Vorteil ist, ich bin auf einmal im gleichen Prozess-Datenmodell unterwegs. Also wenn ich rein IT-technologisch drauf gucke, gehen meine Abstimmungsaufwände massiv nach unten. Ich habe eine goldene Datenquelle. Ja, wir gucken beide auf den gleichen Standard. Wir wissen beide, dass wir die gleichen Daten anschauen. Heutzutage, das weiß man meistens nicht, wenn man nicht in der Bank unterwegs ist. Jede Bank führt eine eigene Kopie, ein eigenes System. Und es ist nicht zwingend so, dass diese Daten abgestimmt sind. Deswegen gibt es SFTR-Reportings etc., dass der Regulator zusammenführen kann, was ist das Gleiche. Also da gibt es ganz viele Effizienzgewinne auf der Abwicklungsseite, auf der Treasury-Liquiditätsmanagement-Seite. Ja, ich kann jetzt auch zum Beispiel digitale Sparkassenbriefe, haben wir viel auf unserer Plattform gesehen. Die können wir eben nutzen, weil anstatt ein T+7 abzuwickeln über traditionelle Wege, kann ich in Echtzeit abwickeln, wenn ich es denn möchte, muss es nicht. Und ich kann es mit Zahlungssystemen verknüpfen. Das heißt, ich kann DVP, Zahlung gegen Lieferung, ermöglichen für Assets, die heute eigentlich sehr unfungibel sind. Und ich kann die auf einmal nutzen, um meine Liquidität noch am Freitag selbst zu steuern, wenn mein Counterpart natürlich auch noch da ist zum Handeln. Also Effizienzgewinne sind vielfältig. Der Umbruch, der bei den Banken stattfindet, ist relativ einfach. Denn ich muss mich nur mit diesem Ökosystem verbinden, einen technologischen Zugangspunkt haben. Was meine ich damit? Ist ein bisschen wie, wenn ich jetzt zu Hause bin, ich brauche einen WLAN-Router, um ins Internet gehen zu können. Und dann habe ich im Internet ganz viele Applikationen zur Verfügung, die ich nutzen kann und an die ich mich anbinden kann. Und genau so ist unser Setup auch. Wir bieten quasi Instituten die Möglichkeit, sich diesen WLAN-Router zu nehmen. Das ist natürlich jetzt sehr plastisch gesprochen. Und das, wenn einmal das aufgesetzt ist, kann ich in all diese Infrastrukturen rein, in diese Applikationen rein, die auf Swiat und im Swiat-Ökosystem unterwegs sind.
Ist die Regulierung in Europa, etwa EWPG oder MiCA, für dich ein echter Standortvorteil? Oder mitunter auch hemmt sie mitunter Innovation?
Gute Frage. Also aus unserer Sicht ist die Regulierung in Europa sehr fortschrittlich und ermöglicht uns auch tatsächlich zu skalieren. Swiat-seitig unser Fokus ist auf der Wertpapierseite. Das heißt, MiCA-Themen sind da eher ausgeklammert, weil MiCA eben nicht explizit nicht auf Wertpapiere abzielt, weil unser Fokus halt, ich sag mal, eher die MiFID-Akteure haben, die eben Wertpapiere machen oder noch Zahlungsseite mit integrieren dann wollen und das mit koordiniert abwickeln wollen. Und deswegen aus unserer Sicht, wir haben die Möglichkeit in Europa zu skalieren und wir haben auch eine europäische Initiative gestartet, ja, und zwar die Gründung einer europäischen Genossenschaft, Regulated Layer One, ja, wo eben Institute wie ABN AMRO oder KfW aktiv dabei sind und mitarbeiten aktuell daran, eine europäische Genossenschaft ermöglichen zu können. Und da ist die Idee eben zu sagen, wir haben jetzt eine Blockchain, die europäisch aufgesetzt ist, mit einer Governance aus Europa, wie wir uns das in Europa vorstellen.
Schau ein paar Jahre nach vorne. Ist dann im Endeffekt die Marktstruktur, die ihr verfolgt, state of the art? Oder wird es zu einem regelrechten Strukturbruch der ganzen Kapitalmärkte kommen.
Ich denke, die Transformation wird auf einmal schneller sein, als viele es erwarten. Ja, wir haben uns damals, wenn man sich die Laufzeiten von Wertpapieren anguckt, sieht man, dass es dann, sobald sich eine Infrastruktur abzeichnet, es zu einem relativ schnellen Wechsel kommen kann. Wenn ich auf einmal anfange, alle neuen Wertpapiere nur noch digital zu emittieren, ist dieser Wechsel in weniger als 10 Jahren vonstatten. Dann habe ich auf einmal nur noch digitale Wertpapiere. Und deswegen sehen wir da jetzt schon, dass diese Transformation eben sich bereits schon stattfindet. Ja, viele Institute gucken, dass sie jetzt eben nicht auf Insellösungen setzen, sondern in Ökosysteme gehen, wie von Swiat, und dann dort sich zu positionieren und ihre Use Cases dort aufzubauen.
Wer wird am Ende innerhalb dieser Ökosysteme verdienen und wer wird verlieren?
Da sind die Karten noch sehr am Mischen. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich denke, dass Blockchain-Infrastrukturen an sich eine Ebene sein müssen, die zwar eine Governance haben, die ausgestaltet werden, allerdings die offen sein müssen für alle. Ja, dass wir eine gemeinsame Infrastruktur haben, auf der wir uns bewegen können, eine gemeinsame technologische Basis. Aber dann obendrauf im Applikationswettbewerb, da werden wir Wettbewerb, also starken Wettbewerb sehen. Wir haben das früher bei Swiat Co-Petition genannt, Collaboration und Competition. Weil wir aktuell zusammenarbeiten müssen und trotzdem wissen, wir werden im Wettbewerb sein. Aber wir müssen zusammenarbeiten auf der technologischen Infrastruktur und im Wettbewerb bei den Finanzdienstleistungen, so wie heute auch. Und was verändert sich? Wir haben einen sehr interessanten Vortrag bei der Swiat Conference gehabt im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr sogar schon von Torben Lüttke von der DK Bank, der gesagt hat, aus seiner Sicht Risk-Taker werden bleiben. Ja, weil sie eben uns ermöglichen, Risiken auszusteuern, alles zu behandeln. Aber reine Infrastrukturintermediäre geraten unter Druck.
Vielen Dank, Jonathan.
Sehr gerne.
Christoph, das waren doch gute 60 Minuten. Echt interessanter Stoff. Was nimmst du mit aus unserem Tag hier?
Ich nehme mit, dass viel gar nicht mehr nur noch in irgendeiner PowerPoint steht, sondern offenbar echt schon kurz, also teilweise es schon gibt oder kurz vor Marktstart ist. Das ist das, was alle hier erzählt, dass das wirklich schon in den nächsten 3, 4, 5 Jahren kommen wird. Also da reden wir über das Jahr 2030 und da muss man auch sagen, wir werden wahrscheinlich die Branche, wie wir sie jetzt kennen, in 5 Jahren an vielen Punkten gar nicht mehr so wiedererkennen. Auf der anderen Seite geht es dann bei manchen Dingen dann doch nicht so schnell. Da habe ich dann auch mit dem Co-Pierre drüber gesprochen, dass viele der Themen, die jetzt da sind, die werden auch noch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr, also zur Crypto-Assets-Konferenz 2027 und 2028 auch noch ein Thema sein. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Space und man muss sich da, glaube ich, einfach auch wirklich noch aufschlauen, weil du hast ja eigentlich gesagt, ja, ich bin da tief drin, habe auch Kryptowährungen früh gehabt, habe ein Wallet und den ganzen Kram. Aber wie jetzt genau Layer One-Technologien funktioniert und wie das jetzt irgendwie den Fondshandel verändert, puh.
Ja, das dachte ich mir auch öfters. Und gleichzeitig ist es wieder so eine hybride Position, in der wir drin sind. Weißt du, ich zumindest habe meine Magisterarbeit fast noch analog geschrieben und inzwischen ist das alles digital. Und auch jetzt sind einfache Prozesse in der Finanzindustrie immer noch so, wie wir sie seit 10, 20 Jahren kennen. Und das ist schon irre, wie sich das dreht. Was ich hier mitnehme, ist eben so ein bisschen auch diese sehr positiven Vibes. Also man weiß, da wird etwas verdrängt oder auch disrupted, wie man so sagt. Aber gleichzeitig wächst da auch was sehr Konstruktives Neues. Und das finde ich schon einen sehr konstruktiven Angang.
Und zwar wirklich eine sehr entspannte Atmosphäre auch hier. Also du hast doch nämlich nicht das Gefühl, hier wird jetzt irgendwas abgeschafft und ersetzt, sondern das ist alles ein sehr partnerschaftliches Miteinander. Das hat mir hier sehr gut gefallen.
Ganz genau. Und ich finde auch alleine so, wenn man mal bildlich denkt oder so, es wird viel ja von Ökosystem gesprochen. Das ist natürlich technisch und wissenschaftlich ebenso besetzt wie in der Natur. Aber ich finde, das ist ein gutes Bild, was auch hängen bleibt, weil es im Endeffekt ja auch um eine dezentrale Bedeutung von Finanzen für uns, genauso wie die großen Akteure geht.
Schön. Ja, vielen Dank, Malte. Der Tag hat Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, auch die Zuhörer haben hier ein paar Aspekte mitgenommen, ein paar Impulse. Und ich glaube, das Thema wird uns auch noch in diesem Jahr und nächsten Jahr weiter beschäftigen.
Das würde mich auch freuen. Und wer als Zuhörer da quasi neu auf uns gestoßen ist, weil wir eben jetzt in einem Ökosystem sind, was wir selber noch nicht so gut kannten, wir freuen uns ja auch stets über Zuschriften und Kommentare, Meinungen, Gastbeiträge aus dem Bereich. Wäre schön, wenn der eine oder andere sich da meldet.